Deutschlandfunk, Information und Musik. Freiheit für Pablo Hasél fordern diese Demonstrierenden in Spanien. Vor knapp 2 Wochen wurde der katalanische Rapper Pablo Hasél verhaftet. Seitdem kommt es in Barcelona und anderen spanischen Städten immer wieder zu wütenden Protesten, teilweise mit Gewalt und Festnahmen. Hasél wird vorgeworfen, in Songtexten und Tweets das spanische Königshaus beleidigt zu haben und Terrorismus zu verherrlichen. Dafür muss er jetzt 9 Monate ins Gefängnis. Politisch stehen Hasels Texte sehr weit links. In seinen Songs zitiert er Figuren wie Che Guevara oder auch die Mitglieder der RAF. Die Demonstrierenden und auch bekannte spanische Künstler sehen durch das Urteil gegen ihn die Meinungs- und Kunstfreiheit in Spanien in Gefahr. Womöglich steckt hinter diesem Konflikt aber noch viel mehr als das. Womöglich hat er seine Ursachen auch in der jüngeren spanischen Geschichte und in der gesellschaftlichen Gegenwart. Und darüber habe ich gesprochen mit dem Publizisten Paul Ingendey. Er ist Kulturkorrespondent für Europa bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und hat lange als Journalist in Spanien gearbeitet. Welche tiefer liegenden Ursachen also sieht er für diese Proteste?
Also als ich beim letzten Mal nachgezählt habe, waren es 7 oder 8. Ich spare Ihnen jetzt die ganze Liste, aber es ist ein faszinierendes Phänomen, weil der Fall Pablo Hasél diverse Phänomene anstößt, geradezu wie eine Billardkugel, die so über den Tisch fegt und alles andere trifft, sogar einiges vom Tisch haut. Nämlich da ist einmal natürlich das alte Thema Katalonien und Spanien, also im Grunde ein wirklich gewalttätiger Protest dagegen, dass Katalonien noch zu Spanien gehört. Das hatten wir im Grunde hinter uns, aber jetzt kommt es auf der Straße wieder. Dann das Thema des Terrorismus, des ETA-Terrorismus, der schon lange zurückliegt, aber jetzt wieder aufgerufen wird. Dann das Thema der Gewalt, das Thema der faschistischen Vergangenheit durch das Franco-Regime und jetzt etwas ganz Wichtiges, die Delegitimierung des Königshauses, der Verfall des Rufes der Monarchie durch den ehemaligen König Juan Carlos I., der ja sich abgesetzt hat in die Vereinigten Arabischen Emirate. Das sind so viele Themen auf einmal, die hier in der Figur von Pablo Hasél symbolisch zusammengefasst sind, dass jetzt Protestierende auf die Straße gehen und sagen, das ist doch wirklich schrecklich. Wir Jugendlichen, wir jungen Leute sehen uns in diesem Spanien nicht. Wir erkennen uns gar nicht wieder und diese Gesellschaft ist von vorn bis hinten verrottet.
Dann greifen wir vielleicht ein paar dieser Ursachen nochmal auf und gehen ein bisschen in die Tiefe. Die spanische Monarchie ist in der Krise, haben Sie gesagt. Juan Carlos lebt im Exil und eben gegen Juan Carlos wettert ja auch Pablo Hasél in seinen Texten. Das heißt also, in diesen Protesten entlädt sich auch ein grundsätzlicher Frust über das Königshaus.
Auf jeden Fall. Sie müssen verstehen, dass die spanische Monarchie ihre Legitimation zwischen 1975 und 81 erworben hat, als der Übergang von der Franco-Diktatur zur heutigen Demokratie durch den König, den damals sehr jungen König, 38 Jahre alt, überhaupt erst möglich wurde. Und auch beim Putschversuch von 81 hat der König eine insgesamt positive Rolle gespielt. Das ist anerkannt von der damaligen Generation und von den Geschichtsbüchern und wird überall gelehrt. Ein Vorbild. Aber spätere Generationen haben gesagt, Moment mal eben, hier ist so viel verschwiegen worden, hier ist so viel Amnestie für die Franco-Schergen. Das hätte mehr aufgearbeitet werden müssen. Ich bin derselben Meinung, weiß aber immer noch nicht genau, wie das hätte geschehen können. Denn die Gesellschaft damals war eine tief gespaltene, eine ehemalige Bürgerkriegsgesellschaft. Und das war enorm schwierig. Und die Verdienste des damaligen Königs haben sich leider jetzt verkehrt, in den letzten 10 Jahren vor allen Dingen durch sein sehr gravierendes Fehlverhalten. Und jetzt natürlich auch den Vorwurf der Korruption, der Steuerhinterziehung, des Sich-Absetzens und nicht gerade Stehens für seine, sagen wir mal, angenommene Schuld. Alles das enttäuscht die jüngere Generation, die diese Identifikation mit dem König nicht mehr haben, wie es die älteren Spanier haben. Wir sehen junge Leute auf der Straße, nicht ältere.
Inwiefern ist das also auch ein Generationenkonflikt?
Es ist einer. Das ist sehr richtig beobachtet. Es ist ein Generationenkonflikt, der obendrein eine Generation trifft, sage ich mal, Millennials mit ein paar Jahren nach unten, ein paar Jahren nach oben, die wirklich das schlechte Ende des spanischen Wohlstandsmodells sehen und die selber wirklich mit Müllverträgen schnell kündbar, schnell auf die Straße gesetzt versuchen durchzukommen. Manche von denen, entweder haben sie gar keine Arbeit, es ist bis zu 40% Arbeitslosigkeit unter dieser Gruppe der Bevölkerung, oder aber sie können auf die Straße gesetzt werden oder sie verdienen 700 Euro im Monat. Und das ist extrem schwierig. Also stehen diese zum Teil ja gewalttätigen jungen Leute auch für eine Unzufriedenheit ihrer Generation. Und viele, die nicht auf die Straße gehen gerade, die keine Steine werfen wollen und keine Container abfackeln wollen, die fühlen sich dennoch zum Teil vertreten durch diesen Rabatz gerade, weil es ausdrückt, wie frustriert diese Generation ist.
Schauen wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter zurück in die spanische Geschichte. Der Schauspieler Javier Bardem, einer der prominenten Unterstützer von Pablo Hasél, hat gesagt, er fühle sich angesichts solcher Urteile gegen Künstler an die Franco-Diktatur erinnert. Inwiefern zeigt sich also womöglich auch in diesem Konflikt, dass Spanien die Diktatur immer noch nicht so richtig aufgearbeitet hat?
Ja, das ist interessant, weil die Franco-Diktatur immer noch als politisches Argument verwendet wird, auch wenn es mit der Wirklichkeit nur noch wenig zu tun hat. Denn natürlich weiß Bardem, weiß Pedro Almodóvar und andere Prominente in der Kultur, die den Pablo Hasél unterstützen, sie wissen ja alle, dass das nicht der Fall ist. Aber man kann das natürlich als Waffe, als Schlagstock ganz gut einsetzen. Es klingt gut und es macht vor allen Dingen im Ausland Eindruck, wenn man gegen den Faschismus ist. Und es ist ein bisschen der vorgeschriebene antifaschistische Drall der Kunstwelt. Das ist auch völlig in Ordnung. Es ist eigentlich überall so. Das Problem ist ein bisschen, dass die Teilung der Spanier in links und rechts viel tiefer ist als in anderen Ländern. Deswegen ist der Streit viel tiefer und sind die Konflikte viel tiefer. Und deswegen kann eine konservative Regierung so leicht als faschistisch beschimpft werden. Ich stimme nicht überein mit der damaligen Rajoy-Regierung, die das Maulkorbgesetz, das die Meinungsfreiheit doch arg einschränkt, verabschiedet hat.
Auf Grundlage dieses Gesetzes ist jetzt ja auch dieses Urteil gefällt worden.
Genau, das steht im Hintergrund und auch manche oberflächliche Artikel in deutschen Medien sagen, ja, in Spanien ist die Meinungsfreiheit so schrecklich wie in der Türkei. Das ist natürlich Unfug. Aber dieses Gesetz gibt auch in meinen Augen der Polizei zu viel Freiheiten und zu viel Handhabe. Und es wird ja gerade reformiert im Parlament. Das habe ich in keinem Artikel gelesen, dass gerade sogar die Opposition PP gescheitert ist mit ihrem Veto gegen die Reform des Gesetzes. Aber das wird gerade nicht berichtet. Also es gibt Versuche des spanischen Staates, das zu ändern, zu verbessern. Aber Pablo Hasél wird natürlich noch nicht im Augenblick in den Genuss dieser Reform kommen, wenn sie denn einmal Wirklichkeit wird.
Sie haben die tiefe Spaltung zwischen der politischen Linken einerseits und den Konservativen andererseits angesprochen. Auch die ist in Spanien ja historisch bedingt, reicht weit zurück bis in die Zeit des Bürgerkriegs.
Ja, das ist tatsächlich eine Sache, mit der man immer wieder konfrontiert ist, wenn man über das Land berichtet. Also auch meine Kollegen, die jetzt in Spanien sind und darüber berichten, die sehen, im Grunde geht es 100 Jahre zurück oder noch weiter, bis ins 19. Jahrhundert, wenn etwa Militärregime das Volk geknechtet haben. Man kann diese Bilder in Spanien aufrufen und man wird ein berechtigtes Ressentiment empfinden bei der Linken, die auch die Verlierer des Bürgerkriegs waren, bei den Arbeitern, bei den einfachen Leuten ein berechtigtes Ressentiment gegenüber den Mächtigen. Das hilft aber alles nichts in einer parlamentarischen Demokratie oder in einer parlamentarischen Monarchie wie in Spanien. Es gibt ein Parlament, es gibt ein Gesetz, es gibt eine Verfassung, die funktioniert im Wesentlichen ganz gut. Und es gibt auch Gerichte. Und dieses Maulkorbgesetz wird wahrscheinlich reformiert werden. Es wird verbessert werden, liberalisiert werden. Und man kann aber an diesen tiefen gesellschaftlichen Konflikten jetzt nicht so leicht arbeiten. Die bleiben über Generationen. Und deswegen wird auch Pablo Hasél lange Zeit eine Symbolfigur bleiben. Wir können das nicht wegdiskutieren. Ich hoffe immer, dass die spanische Mitte breiter wird, dass die vernünftigen Leute sagen, komm, lass uns ausgleichen. Aber wir haben im Augenblick keinen guten Moderator in Spanien. Es gibt wenig Ausgleich zwischen links und rechts.
Ein Vorwurf gegen Pablo Hasél lautet ja, er würde den Terrorismus verherrlichen und zu Gewalt aufrufen. Das rüttelt in Spanien natürlich viele Erinnerungen wach. Der ETA-Terrorismus liegt noch nicht lange zurück. Was also erzählt dieser Konflikt über Spaniens Verhältnis zu Gewalt und Terrorismus?
Gewalt ist öffentlicher, sichtbarer und heftiger als bei uns. Der ETA-Terrorismus hat über 800 Menschen das Leben gekostet. Das ist keine Kleinigkeit. Und zur selben Zeit gab es eine Linke auf der Straße, die das nicht zur Kenntnis nehmen wollte und die sogar die konservative Seite beschuldigt hat, den Terrorismus zu instrumentalisieren, um die Freiheiten zu beschneiden. So sehen Sie schon die Konfliktlinien und die setzen sich heute eigentlich im Fall Pablo Hasél fort. Ich halte die Texte von Pablo Hasél für unerträglich und grauenhaft. Ich glaube nicht, dass sie im Gefängnis geahndet werden sollten. Aber sie sind tatsächlich gewaltverherrlichend, sie sind üble Texte. und ein bisschen mehr hinschauen bei dem, was der Mann alles tut, nämlich Politikernamen wirklich nennen und mit Nackenschuss verbinden oder ich töte dich und sowas. Ich meine, das geht nicht. Und wir hatten die Diskussion bei uns in Deutschland ja auch. Viele meinen, das solle nicht sein und dagegen sollte was unternommen werden.
Nun kokettiert Rap, gerade der Rap, natürlich immer mit Grenzüberschreitungen. Und die Frage, ob diese Texte von der Kunstfreiheit gedeckt sind, die müssen wir vielleicht an anderer Stelle diskutieren. Aber vielleicht lassen Sie uns abschließend angesichts all dieser Konfliktlinien nochmal eine Prognose wagen für die nähere Zukunft Spaniens. Wo sehen Sie in den nächsten Jahren die größten Herausforderungen für die spanische Gesellschaft?
Das eine ist, dass das Wirtschaftliche muss etwas besser werden und es dürfen nicht immer dieselben bezahlen dafür. Das wäre schon mal ein Schritt, aber das wird Jahre dauern, dass sich das Land erholt und die jüngere Generation beteiligt wird an einem leichten Aufstieg. Das wird aber dauern. Das zweite wäre, dass gesellschaftspolitisch mehr Frieden eintreten könnte, wenn, ich sage mal, liberale Kräfte, aber mit moderaten Ideen, so viel Mehrheit hätten, dass ein gewisser Konsens in der Gesellschaft hergestellt werden könne. Und dass dann auch rechts bis rechtsextreme Kräfte wie Vox, diese Partei, nicht mehr diesen Wählerzuspruch hätten, den sie in den letzten 2 Jahren bekommen haben. Das sehe ich als sehr bedenklich. Deswegen wird es schwer sein, liberal zu sein in Spanien gegen diese Kräfte, die von der Vox-Partei aktiviert werden.
Die jüngsten Proteste in Spanien und was sie über die Konflikte innerhalb der spanischen Gesellschaft erzählen. Das war Paul Ingendey, Europakorrespondent für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.